Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nah weit weg. Mein Name ist Melanie, im Kopf bin ich immer noch Weltenbummlerin. Ich freue mich, dass du wieder oder auch zum ersten Mal in meinen Podcast hörst. Gemeinsam sind wir unterwegs, draußen in der Natur und manchmal auch in der Welt, zwischen Geschichte und Geschichten und dem, was uns sonst noch bewegt. Nah genug zum Fühlen, weit genug zum Staunen. Heute sind wir entgegen meiner Ankündigung aus der letzten Folge doch noch einmal in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Allerdings gehen wir nicht wandern. Heute flanieren wir vornehm mit einem Fächer in der Hand über die Festung Königstein. Also, begleite mich auf diese kleine Reise durch die Geschichte einer der größten Bergfestungen in Europa. Fährt man über die Landstraßen von Dresden über Pirna weiter Richtung Sächsische Schweiz, erkennt man vom Weiten vor allem zwei markante Felsen, die nah beieinander liegen. Den Lilienstein und direkt daneben den Königstein. Vor allem durch die weiß getünchten Mauern und die hellen, hoch aufragenden Gebäude leuchtet die Festung weithin. Auf dem Tafelberg im gleichnamigen Ort thront die Festung 240 Meter linksseitig über der Elbe. Von unten wirkt die Festung uneinnehmbar und voller Geheimnisse. Dicke Mauern, hohe Felsen, tiefe Brunnen. Ein Ort, der seit Jahrhunderten über dem Elbtal wacht. Viele waren schon einmal dort und du vielleicht auch. Ich selbst habe sehr lange gebraucht, bis ich endlich dort war und mehr als einmal Anlauf genommen. Es gibt so viele Geschichten, die erzählt werden wollen und die man allein bei einem Besuch kaum alle entdecken kann. Man sagt, die Festung Königstein sei uneinnehmbar gewesen. Dieser Satz stimmt. Und gleichzeitig stimmt er auch nicht ganz. Bevor wir darüber sprechen, schauen wir erst einmal, wie man hierher kommt. Und ich habe noch einen Wortwitz, den ich nicht unausgesprochen lassen möchte. Wenn man die Festung Königstein schon nicht einnehmen kann, so nimmt sie dich für sich ein. Möglicherweise. Aber bis es soweit ist, wir reisen erstmal an. Die Festung liegt direkt an der B172, dank Ausschilderung auch auf gar keinen Fall zu verfehlen. Am Fuße des Königstein gibt es Parkplätze. Die Stellplätze für die größeren Fahrzeuge, also Vans und Wohnmobile, sind allerdings begrenzt. Für PKWs ist genug Platz im Parkhaus. Sollte es doch einmal eng werden oder das Fahrzeug zu groß sein, im Ort Königstein selbst gibt es ebenfalls Stellplätze und die S-Bahn-Station im Ort ist ebenfalls nicht weit entfernt. An einer der Bushaltestellen im einzigen Kreisverkehr des Ortes hält ein historischer Doppeldeckerbus, der Besuchende direkt bis vor die Tore der Festung fährt. Dieser nicht ganz so schnelle Service nennt sich Festungsexpress. Das war übrigens auch einmal mein Weg auf die Festung. In der oberen Etage des Busses ging's bergauf über die Landstraße direkt bis ans Kassenhäuschen. Von April bis Oktober hat die Festung von 9 bis 18 Uhr geöffnet, von November bis März von 9 bis 17 Uhr. Der letzte Einlass ist jeweils eine Stunde vor Schließung. Aus Erfahrung kann ich aber sagen, plant definitiv mehr als eine Stunde ein. Erwachsene zahlen nach aktuellem Stand, also Sommer 2026, 17 Euro Eintritt, ermäßigt bezahlt man noch 13 Euro. Ein Familienticket beinhaltet zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder zwischen 7 und 16 Jahren. Das kostet 42 Euro. Es ist nicht ganz günstig. Parkhaus und oder Festungsexpress kommen noch dazu, optional Verpflegung vielleicht, aber es lohnt sich. Wer sich die Verpflegung sparen möchte, packt einfach seinen eigenen Proviant ein und sucht sich im Festungsgarten ein entsprechend schönes Plätzchen. Das ist definitiv auch eine Option. Und wenn ich zum Wandern in die Sächsische Schweiz fahre oder auch auf meinen Besuchen bei der Festung, mir drängen sich da so ein paar Fragen auf. Ganz offensichtlich wären da erstmal, warum und wie? Warum baut man einen Ort, den niemand einnehmen soll? Okay, das ist offensichtlich. Eben, weil er nicht eingenommen werden soll und sicher sein soll. Aber spannender ist wie. Wie baut man so einen Ort? Wie funktioniert so ein Ort? Wie kann man ihn trotzdem einnehmen? Wie ist das Leben in der Festung? Wie war es für die Menschen, die dort oben gelebt haben? Ich habe in dieser Folge ein paar Antworten dabei und vielleicht hast du nach der Folge Lust, dir die Festung selbst einmal anzuschauen. Und nur für den Fall, nicht gesponsert, I hope it would, but nein, wie immer alles selbst bezahlt, selbst entdeckt, recherchiert und geprüft. Nah weit weg proof, sozusagen. Bevor wir über die Festung flanieren, flanieren wir ganz kurz durch die Geschichte. Ich weiß, dass das selten spannend ist, aber wenn es um einen Ort wie die Festung geht, ist es wohl auch ein wenig unerlässlich. Ich mach's aber kurz, versprochen. Lange bevor die mächtigen Mauern entstanden, befand sich auf dem Tafelberg vermutlich schon im 13. Jahrhundert eine Burg. Von den Ausdehnungen der heutigen Festung ist es natürlich nicht vergleichbar. Aber es war eine Burg. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1241. Damals diente sie vor allem dazu, wichtige Handelswege entlang der Elbe zu sichern. 1406 wurde die Burg, die bis dahin weiter ausgebaut wurde, aber immer noch nicht ihr heutiges Aussehen erreicht hatte, das erste und einzige Mal erobert. Nach vierjähriger Belagerung gingen den Verteidigungen in der Burg die Vorräte aus und die Burg ging in den Besitz der Wettiner über. Erst rund 150 Jahre später begann Kurfürst Moritz von Sachsen, den Königstein zu einer modernen Festung auszubauen. Mit Bastionen, Kasernen, gewaltigen Mauern entstand nach und nach das, was man sich heute als Besuchender auf dem Königstein anschauen kann. Sie diente nicht nur als militärische Anlage, sondern auch als Zufluchtsort. Der sächsische Staatsschatz wurde zum Beispiel hier während der Kriege gelagert. Es diente auch als Gefängnis. Der spätere Erfinder des Porzellans, Johann Friedrich Böttcher, saß zum Beispiel hier ein. Seit ihrem Ausbau im 16. Jahrhundert wurde die Festung nie mehr in einem Krieg eingenommen. Sie lernte aus ihrer einzigen Niederlage. Die Mauern waren zu Beginn des 15. Jahrhunderts nicht das Problem, sondern die Versorgung. Deshalb bekam die Festung den sehr bekannten 152,5 Meter tiefen Brunnen, riesige Vorratslager und alles, was nötig war, um Menschen über eine lange Zeit versorgen zu können. Der besagte Brunnen ist der zweittiefste in Deutschland. Der tiefste historische Brunnen ist übrigens 176 Meter tief an der Reichsburg Hüfhausen. Siehe die Folge Hexentanz im Harz. Da findet er auch mal mit Erwähnung. Bevor man die eigentliche Festung erreicht, beginnt sie bereits ihre Geschichte zu erzählen. Der Weg nach oben ist steil und das Kopfsteinpflaster uneben. Und nichts davon ist aus Zufall so. Heute zwingt er die Besucher langsamer zu werden. Früher waren es potenzielle Angreifer der Burg, die hier ausgebremst wurden. Nach innen gelangt man nicht nur durch ein Tor, sondern durch mehrere. Kippbrücken, früher Zugbrücken, Fallgatter, Schießscharten und Kanonen. Wer hier ungebeten heraufkam, sollte möglichst wenig Freude daran haben. Heute spaziert man gemütlich hinauf und steht irgendwann im Burghof. Man geht entweder zielstrebig in eins der Gebäude oder stolpert eher zufällig in eines hinein. Die Sache mit dem Brunnen fasziniert mich. Wie versorgt man auf einer Festung, die 240 Meter in der Höhe auf einem Tafelberg liegt, jemanden mit Wasser, wenn diese Burg auch noch jahrelang belagert wird? Zwischen 1563 und 1569 ließ Kurfürst August den Brunnen direkt in den Sandstein graben. Bergleute aus dem Erzgebirge brauchten dafür 6 Jahre. Eine technische Meisterleistung des 16. Jahrhunderts. Bis heute sind im Schacht die Spuren der Meißel der Bergleute sichtbar. Es ging beim Brunnen auch nie darum, ein Rekordbauwerk zu erschaffen. Es ging hier einfach um die Lösung eines sehr menschlichen Problems. Die Versorgung mit Wasser. Und für die Relation, 152 Meter entsprechen einem 55-stöckigen Hochhaus, das dort statt nach oben nach unten gebaut wurde. Der Brunnen reicht so tief in den Felsen, dass seine Sohle immer noch rund 88 Meter über der Elbe liegt. Jetzt hatte man also einen Brunnen und war nicht mehr primär auf Zisternen und Regenwasser angewiesen. In gewöhnlichen Zeiten hat das gereicht, aber eben nicht im Krieg oder während einer Belagerung. Das Wasser musste nun noch aus dem Brunnen nach oben gebracht werden. Im 16. Jahrhundert sind wir noch ein ganzes Stück von der industriellen Revolution und Dampfmaschinen entfernt. Anfangs bewegten Pferde einen Göppel, der das Wasser nach oben wiegte. Später wurde ein Tretrad eingebaut. Fronarbeiter bewegten dieses Rad. Im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lehnwesen waren Fronarbeiter unfreie Bauern, Leibeigene oder Hörige. Sie waren verpflichtet, unbezahlte Arbeitsdienste, die sogenannten Frondienste, für ihre Grund- oder Gutsherren zu erbringen. Auch Gefängniseinsassen mussten diese Frondienste leisten. Kilometerweit liefen die Arbeiter auf der Stelle, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Es brauchte 4 Männer gleichzeitig, um das Rad zu treten. Laut den Infotafeln mussten die Männer etwa 28.000 Schritte täglich laufen, damit 36 wassergefüllte Tonnen aus der Tiefe nach oben befördert werden konnten. Erst viel, viel, viel später, 1871, übernahm eine Dampfmaschine die Arbeit. Ab 1911 kam ein Elektromotor dazu. 1967 wurde die Anlage stillgelegt, aber seit 1998 ist die historische Wasserfördertechnik wieder funktionstüchtig. Und genau genommen wurde das Wasser im Übrigen nicht nach oben gepumpt, sondern in einer Wassertonne nach oben gezogen. 2 Tonnen liefen dabei im Schacht gegeneinander. Während die eine gefüllt nach oben gezogen wurde, sank die andere wieder herab. Ich stand eine ganze Weile im Brunnenhaus. Und ja, der Brunnen hat sein eigenes Haus. Und es war auch das erste Haus, in das ich bei meinem ersten Besuch hineingestolpert bin. Die Nase hat mich quasi direkt dem Wasser nachgeführt. Allein die Größe des Tretrads ist faszinierend. Man kann es bestaunen und wirklich spannend finden. Denn im Brunnenhaus steht eine Nachbildung des Tretrads in Originalgröße. Es hat einen Durchmesser von 7 Metern. Das entspricht einem ausgewachsenen Giraffenbullen oder einem zweistöckigen Haus. Im nächsten Raum des Brunnenhauses sieht man dann den Brunnen selbst. Ein Mitarbeiter der Festung sitzt daneben und erklärt Fakten und achtet auf die Sicherheit. Zwar ist der größte Teil mit einer Plexiglasscheibe abgedeckt, trotzdem geht es nach wie vor 152,5 Meter in die Tiefe. Ich habe mir versucht, das vorzustellen. Den Weg, den wir nach oben zurückgelegt haben, im freien Fall nach unten. Man kann auch ein ganzes Stück nach unten schauen. Ein Teil ist beleuchtet. Trotzdem verschwindet der Blick irgendwann in der Dunkelheit. Die Vorstellung, dass dort unten vor über 450 Jahren Menschen mit Hammer und Meißel gearbeitet haben und man deren Spuren heute noch sieht, fasziniert mich. Meter für Meter, 6 Jahre lang, nicht um den Rekord aufzustellen, sondern damit oben Menschen überleben konnten. Dieser Gedanke hat mich echt lange nicht mehr losgelassen. Der Brunnen erzählt keine Geschichte vom Krieg. Er erzählt von Menschen, die vorausgedacht haben, von Versorgung, von Geduld und von der Erkenntnis, dass die stärksten Mauern nichts nützt, wenn einem irgendwann das Wasser ausgeht. Aber das Brunnenhaus ist nur eines von 50 Bauwerken auf der Festung. Lass uns also noch ein kleines Stück weitergehen. Keine 100 Meter entfernt wartet quasi das nächste Highlight. Nachdem es eben um Wasser und Überleben ging, geht es nun um die Laster im Leben. Und den Wein. Vor allem um den Wein. Genauer gesagt sogar um sehr, 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 sehr viel Wein. Zwischen 1722 und 1725 ließ August der Starke das Königsteiner Riesenfass bauen. Ein riesiges Fass nur für Wein. 250.000 Liter konnte es fassen. Diese Zahl ist schon wieder so absurd groß, dass ich sie nochmal nachschlagen musste. Ich weiß auch nicht, was ich daran absurder finde. Dass jemand tatsächlich auf die Idee kam oder dass es überhaupt jemand umgesetzt hat, so ein großes Weinfass zu bauen. Man könnte nun meinen, auf der Festung hätten regelmäßig ausschweifende Gelage stattgefunden. Tatsächlich war das Fass während seiner gesamten Existenz nur ein einziges Mal vollständig gefüllt. Irgendwann wurde es baufällig und dann wieder komplett abgebaut. Manchmal sind die größten Prestigeobjekte eben nicht besonders praktisch. Wenn man über die Festung läuft, vergisst man irgendwann fast, wie uneinnehmbar sie eigentlich wirkt. Bis man wieder an den Rand tritt. Rund 240 Meter fällt der Felsen zur Elbe hin ab. Und genau dort beginnt eine Geschichte, die ich beim Lesen kaum glauben konnte. 1848 beschloss der Schornsteinfeger Sebastian Abratzky, einen Felsenkamin hinaufzuklettern. Ohne moderne Sicherheitsausrüstung, ohne Bohrhaken und vermutlich mit deutlich mehr Mut als gesunden Menschenverstand. Einfach durch einen schmalen Felsspalt nach oben. Und er schaffte es tatsächlich bis auf die Festung. Nach ihm wurde dieser Felsspalt dann auch benannt. Der Abratzky-Kamin. Tatsächlich kann man diesen Kamin auch heute noch nach oben klettern. Schwierigkeitsgrad 4 nach der sächsischen Skala. Nur eine Sache sollte man bedenken. Das Übersteigen der Mauer ist heute nicht mehr gestattet. Wenn man die Oberkante erreicht hat, muss man sich also wieder nach unten abseilen. Was ich an der Festung besonders mag, ist gar nicht ein einzelnes Gebäude. Es ist eher das Gefühl, dass hinter jeder Ecke etwas Neues auftaucht. In den Gebäuden selbst stellte ich mir aber irgendwann eher die Frage, wie viele Hellebarden wollen die uns hier eigentlich noch zeigen? Aber draußen auf dem weiten Plateau ist es was anderes. Mal steht man plötzlich vor einer kleinen Kirche, dann wieder zwischen den alten Kasernen. Wenige Minuten später blickt man über die Dächer der Modellhäuschen im Elbtal. Und plötzlich wirkt die Festung gar nicht mehr wie eine Burg, sondern eher wie eine kleine Stadt. Unter meinen Füßen liegen nochmal ganz andere Räume. Dunkle Gewölbe, in denen man die Vorräte lagerte und Soldaten Schutz suchten. Die Garnisonskirche, mitten in der Festung, ein Ort der Stille. Im Schatzhaus lag zeitweise der sächsische Staatsschatz. August der Starke ließ die Friedrichsburg als Lustschloss oder eher Lustschlösschen erbauen. Und eigentlich ist die wirkliche Hauptattraktion doch die Aussicht, die man von der Festung hat. Sie ist nicht nur, man sieht so unglaublich weit. Sie ist Lilienstein auf Augenhöhe, Elbtal, Pfaffenstein, Schramsteine in der Ferne und die Elbe, die wie ein meanderndes Band alles miteinander verbindet. Hier oben versteht man wirklich, warum ausgerechnet dieser Felsen ausgewählt wurde. Man sieht nicht nur einfach weit, man sieht alles. Wenn man das Schatzhaus, das neue Zeughaus, die Magdalenenburg und das Brunnenhaus erkundet hat, möchte man vielleicht wieder nach draußen, ins Grüne. Zumindest ging es mir so, als ich mir alle Hellebarden im Garnisonsbau angeschaut hatte. Ich wusste, dass es ihn gibt und ich wollte ihn sehen. So ging es mir bei meinem ersten Besuch. Bei meinem zweiten und allen weiteren Besuchen auf der Festung war es ein Ort, der mich wieder durchatmen ließ. Eben der Garten. Und vielleicht brauchte ich genau in diesem Moment eben wirklich diesen Garten. Nach all den Geschichten über Krieg, Gefängnisse und Verteidigung erinnert er mich daran, dass hier oben nicht nur gekämpft, sondern gelebt wurde. Es ist jetzt keine riesige Parkanlage, kein Schlossgarten wie Pillnitz, sondern ein ruhiger Ort mit Blumen, Kräutern, alten Obstsorten und schattigen Bänken, die zum Verweilen einladen. Während ich auf der Bank saß, fragte ich mich, wie dieser Ort wohl vor 400 oder 500 Jahren wirklich ausgesehen haben mag. Und wer die Menschen waren, die hier lebten. Ich stellte mir einen Gärtner vor, früh am Morgen. Der Tau lag noch auf den Kräutern. Irgendwo schlägt ein Hammer gegen den Stein. Vom Brunnen hört man das Knarren des Drehdrahts, das die vier Männer antreiben. Aus den Stallungen trinkt das Schnauben der Pferde. Vielleicht riecht es nach feuchter Erde. Nach Holzrauch oder frischem Brot oder Pferdemist, der gerade aus den Ställen geschippt wird. Mitten in all dem gießt ein Gärtner seine Pflanzen, als gäbe es draußen vor den Mauern nichts anderes zu tun. Und irgendwann stand ich einfach nur noch da und schaute über die Elbe. Die Menschen wirkten so winzig, wie sie in ihren Autos über die Straßen flitzten, als würden sie an einem Faden gezogen werden. Ich glaube, der Luxus des Ortes lag gar nicht in den Mauern und in der Sicherheit, den sie geboten haben, sondern eher vielmehr im Überblick. Und doch erinnert jeder Stein daran, dass dieser Ort einmal gebaut wurde, weil Menschen Angst vor Krieg hatten. Und das war ja damals und auch heute nicht ganz unbegründet. Doch bevor die Gedanken zu schwer werden oder und es zu philosophisch wird, die Festung Königstein ist einen Besuch wert. Ich persönlich mochte kein einzelnes Gebäude. Ich mochte und mag dieses Gefühl, nie genau zu wissen, was hinter der nächsten Ecke wartet. Eben schaut man noch über den Rand einer Mauer, sitzt auf einer Bank und sieht vor seinem inneren Auge den Gärtner Blumen gießen. Ein paar Schritte weiter öffnet sich ein kleiner Platz zwischen den historischen Gebäuden und kurz darauf hatte ich wieder ein dunkles Gebäude verschlungen. Man besucht nicht einfach nur eine Burg. Man macht eine Zeitreise durch eine kleine Stadt, die zufällig 240 Meter über der Elbe liegt und von Festungsmauern umgeben ist. Ich habe die Folge mit der Frage begonnen, warum die Festung nie eingenommen wurde. Inzwischen habe ich eine Antwort auf diese Frage gefunden. Nach allem, was ich über den Königsstein gelernt habe, glaube ich inzwischen, dass die Festung nicht wegen ihrer Mauern uneinnehmbar war. Zumindest nicht ausschließlich. Im Gesamten wurde hier einfach an alles gedacht. An Wasser, an Vorräte, an Rückzugsorte, aber auch an Ausblicke und sogar an den Garten. Vielleicht ist es aber auch dem abschreckenden Ruf der Festung nach Kurfürst Christian I. zu verdanken. Aber überhaupt und insgesamt, meiner Meinung nach, macht genau das den Königsstein bis heute so besonders. Nicht die Mauern, sondern die Menschen, die hinter ihnen gelebt haben. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese kleine kurze Folge gefallen hat und du jetzt vielleicht Lust hast, die Festung selbst einmal zu erobern, zumindest gedanklich, aber besuchen reicht auch aus. Ich habe bei ganz, ganz vielen Sachen nur an der Oberfläche gekratzt. Du kannst sehr viele Sachen selber auf der Webseite nachlesen oder bei Wikipedia oder. Mir war es wichtig, die Festung aus meinem Blickwinkel zu erzählen. Und falls du die Festung kennst, verrat mir gerne doch deine Lieblingsorte. Schreib mir gern auf Instagram auf imkopfweltenbummlerin. Auf dem gleichen Weg kannst du mir auch gerne Feedback zur Folge zukommen lassen. Und wenn du mir allgemein Feedback dalassen möchtest, tu das auch gerne direkt in den Kommentaren unter der Folge. Bisher ist es da ja noch etwas still, aber ich freue mich über alle Worte, die mich, wie auch immer, wo auch immer erreichen. Aber ich kann dir definitiv sagen, auf Instagram lese ich die Nachricht zuerst. In der nächsten Folge wird es faszinierend und erschreckend technisch. Unter anderem. Wir unternehmen eine Reise ins Lausitzer Seenland und die Geschichte der Region. Das kann ich jetzt schon so mit 300%iger Sicherheit sagen. Die Recherche für diese Folge war nämlich etwas tiefgehender und etwas länger und deswegen liegt diese Folge schon vorbereitet auf meinem Rechner. So, jetzt aber genug. Ich hoffe, du besuchst die Festung Königsstein und schreibst mir eine Nachricht, welcher Spot dir am besten gefallen hat. In diesem Sinne, sei nah, sei weit, sei weg. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Ciao!